D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Schönen guten Abend zusammen.
Guten Tag, ich grüße euch.
Wie Fußballreporter über die WM berichten.
Wie Nordrhein-Westfalen ein neues Mediengesetz bekommt.
Wie Deeper Journalism eine Plattform für digitalen Qualitätsjournalismus werden will.
Und wie die ersten Arbeitstage unserer Silicon Valley-Korrespondentin aussehen.
Das sind unsere Themen jetzt in eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
stammt heute aus einer Einladung der VG Media, die Verwertungsgesellschaft für die Urheber- und Leistungsschutzrechte der privaten Fernseh- und Hörfunksender, hat für heute Mittag eine Reihe von Bundestagsabgeordneten eingeladen, um sie über das neue Leistungsschutzrecht und die Auseinandersetzung mit Google zu informieren. In der Einladung der VG Media, deren Gesellschafter vornehmlich Zeitungsverleger sind, heißt das unter anderem wörtlich. Herr Peller, da überlege ich gerade, wie muss ich, wenn ich jetzt die VG Media zitiere, intonieren? Eher so young, fresh oder alt und angestaubt?
Eher getragen, alt und angestaubt.
Oh, das kann ich
hinten
nicht.
Hinten raus ein bisschen young, fresh. Soll ich es vorlesen?
Ich mach mal. Mach du, gerne.
Ja, dann mach ich mal kurz hier die VG Media.
Also die hat passt auch besser zu dir.
In der Einladung hat sie geschrieben: Kurz vor Inkrafttreten des Leistungsschutzrechts der Presseverleger am 1. August 2013 hat Google alle Verlage dazu aufgefordert, auf die Durchsetzung ihres neuen Rechts zu verzichten und schriftlich zu erklären, keine Vergütungsansprüche geltend zu machen. Andernfalls werde Google die digitalen Angebote der Presseverleger auslisten. Ich glaube, man muss das auch betonen wie ausradieren. Also auslisten und bei ihrer Suche nicht mehr anzeigen. Google ist marktbeherrschend auf dem Markt für das Angebot und die Nachfrage von digitalen Suchdienstleistungen in Deutschland. Die VG Media hält die Androhung der Auslistung deshalb für marktmissbräuchlich.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Stefan Niggemeier. Der Medienjournalist hält die Veranstaltung der VG Media nämlich nicht unbedingt für eine Informationsveranstaltung, sondern eher für gezielte Propaganda, die sogar auch in der Realität wissentlich Falschdarstellungen nutzen würde. Und dazu schreibt Niggemeier in seinem Blog, Zitat.
Den ich vor, das kann
ja,
ich
ja, das kannst du besser, ne?
Schon in den wenigen Sätzen der Einladung stellt die VG Media den aktuellen Konflikt falsch dar. Google hat den Verlegern nicht damit gedroht, ihre Angebote nicht mehr in seinen Suchergebnissen anzuzeigen. Google hat nur angekündigt, ohne eine entsprechende Einwilligung der Verleger, deren Inhalte nicht mehr bei Google News anzuzeigen. Das ist ein gravierender Unterschied. Google News ist für das Auffinden von Inhalten von ungleich kleinerer Bedeutung und es ist mehr als fraglich, ob Google auf dem Markt der Nachrichtenaggregatoren mit Google News überhaupt marktbeherrschend ist. Und weiter, diese Falschdarstellung zieht sich durch die gesamte Kommunikation der deutschen Presseverlage, die gerade dafür kämpfen, dass Google und andere Suchmaschinenanbieter und Aggregatoren ihnen für die Anzeige von kurzen Textausschnitten Geld zahlt. Sie ist zwar falsch, aber als Propaganda sehr überzeugend.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Weltmeister-Medienmagazin.
Ach, so musst du mich nicht nennen, Daniel.
Ich meine auch nicht dich, meine das Thema, über das wir jetzt sprechen. Viertelfinale, sage ich dir nur.
Ach so, da ist man auch noch nicht Weltmeister. Aber es ist natürlich auf dem Weg dorthin ein wichtiger Schritt. Morgen Deutschland gegen Frankreich, ist natürlich super spannend. Ich würde mir manchmal ja wünschen, dass man eigentlich nur das Spiel sieht.
Warum?
Nichts drumherum. Ich finde das nervig.
Die ganze Berichterstattung?
Ja. Ich finde die, muss ich zugeben, nervig.
Ich finde die toll. Ich liebe das richtig.
Echt?
Da wird ja wirklich gerade jeder Tweet aus dem WM-Lager wird da wirklich gedeutet. Da werden große Analysen geschrieben. Die Pressekonferenzen werden gefeiert. Und die einen sind sauer, weil ARD und ZDF zu sehr kuscheln. Die anderen sind total empört, wenn dann ein Reporter sich erbost, dem Mertesacker doch mal kritische Fragen zu stellen. Also das ist doch toll, was wir da gerade erleben.
Findest du? Es ist vielleicht nett anzusehen, aber es ist doch im Grunde nicht richtig relevant, finde ich. Wer braucht die Berichterstattung? Das Spiel und wenn dann noch so ein Spieler wie Podolski und Co. selber twittert, ist doch gut. Da brauche ich doch noch keinen mehr dazwischen.
Ich finde, das ist einfach alles eine große Unterhaltungsmaschine, seien wir doch mal ehrlich, die Spaß machen soll. Das ist eine große Fun-Veranstaltung. Aber natürlich gibt es auch ernsthaften Sportjournalismus. Und ich glaube, so einfach ist das für die Sportredaktionen hier im Land überhaupt gar nicht so richtig dem Job nachzugehen. Es gibt neue Herausforderungen, neue Probleme. Und darüber haben wir in dieser Woche ein digitales Quartett gemacht. Das ist eine YouTube-Talkshow, die ein paar Journalisten einfach so aus Spaß auf die Beine stellen. Ich bin da auch mit Gastgeber. Und da ging es in dieser Woche um, ja, genau diese Berichterstattung in den Medien über die WM. Und da hatten wir spannende Gäste. Da war nämlich David Nienhaus dabei, Sportredakteur bei der Westen. Oder auch Klaas Rehse, freier Hörfunkjournalist, der macht auch den Fußball-Podcast Colinas Erben. Und das war eine echt spannende Diskussion. Und ein paar Highlights, die haben wir für euch jetzt nochmal rausgepickt.
Und lass uns doch mal direkt mit dem David anfangen. Der hat nämlich erklärt, erstmal, ist auch ein bisschen so eine Gefühlssache vielleicht, wie er überhaupt aus seiner Sicht diese WM empfindet.
Gerade wenn es ums Digitale geht.
Diese WM ist, glaube ich, so digital wie noch keine zuvor, was natürlich in erster Linie auch an der Zeitverschiebung und für Print zum Beispiel den schwierigen Zeiten liegt. Aber grundsätzlich auch dadurch, dass zum Beispiel Werkzeuge wie Twitter einfach immer mehr präsent sind. Nicht nur im Fernsehen, sondern auch bei Journalisten und tatsächlich auch bei Fans. Und das macht mir ganz besonders viel Freude, Dinge auch dort zu verfolgen. Jetzt zum Beispiel gerade ganz, ganz, ganz brandheiß aktuell hat sich der italienische Nationalspieler Chiellini bei Twitter für die Entschuldigung von Suarez geäußert oder über die Entschuldigung, hat seine Entschuldigung, die er auch bei Twitter abgegeben hat, hat sie akzeptiert. Und das finde ich halt sehr witzig. Das geht dann vorbei an den Berichterstattern natürlich, die vor Ort sind, weil das kriegen die nicht mit. Das ist dann ein absolutes digitales Thema und das finde ich sehr, sehr schön, total spannend und ich glaube, das ist jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Das ist aber auch nicht so ganz unproblematisch, ne? Aber ich habe immer so das Gefühl, man weiß ja gar nicht ganz genau, kommt jetzt jeder Tweet, den man da so liest, tatsächlich von dem Spieler selbst oder sitzt da nicht irgendein bezahlter Twitterer, der für, ich sag mal, irgendeinen großen Sponsor das da reinhackt. Also ich glaube, das ist durchaus ein Thema und David Ninas hat auch dazu eine klare Haltung.
Ich glaube, da muss man ganz klipp und klar unterscheiden und followen und entfollowen. Also Mesut Özil, Mario Götze sind zwei, die kann man nicht ernst nehmen bei Twitter und Facebook. Jeder Hashtag mit dem Adidas-Slogan, für den ich jetzt hier keine Werbung machen möchte, ignoriere ich, wenn ich ihn sehe. Aber es gibt halt andere Spieler, wie jetzt den Chiellini. Ich glaube, der Tweet kommt aus eigener Hand und ganz viele Fußballer. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Selfies gesehen. Hier muss ich mich übrigens mal kurz outen, dass ich dieses Wort total schrecklich finde, aber egal. Wir haben noch nie so viele Selfies gesehen wie bei dieser WM. Aus Flugzeugen, aus Kabinen, aus Kneipen, aus was weiß ich nicht alles. Und die sind natürlich echt, weil die Fußballer ihre Fans, so interpretiere ich das jetzt einfach mal, auch mitnehmen. Und viele junge Fußballer finden das auch einfach geil, was da gerade passiert. Und deshalb machen die das.
Die bunten Spiele sind ja das eine, die kritische Haltung gegenüber der FIFA das andere. Die lässt sich über das Netz nicht einfach so aufbauen, so David Nienhaus.
Ich fände es nicht sinnvoll, eine kritische FIFA-Berichterstattung von Essen aus zu machen. Dafür würde ich dann vor Ort sein wollen, um dann auch mit den jeweiligen Leuten zu sprechen. Wir haben uns hier entschieden, was wir hier machen können, einen WM-Tagesticker, den wir von morgens 9:30 bis abends um 18 Uhr, wenn die Spiele beginnen, betreuen. Und in diesem Tagesticker sind nicht nur Informationen zu dem WM-Tag, wie er läuft für die Spieler und mit Nachrichten, ob jemand spielen kann oder nicht, sondern dort hauen wir dann eben auch Tweets, Facebook-Einträge, Instagram-Bilder und so raus. Das ist das, was wir von hier leisten können und was für uns authentisch ist. FIFA-Berichterstattung, das müssen die Kollegen dann vor Ort machen.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der kritischen Distanz. Gerade den TV-Sendern wird ja vorgeworfen, doch zu sehr mit der deutschen Mannschaft zu kuscheln. Der Freie Hörfunk-Redakteur Klaas Rehse empfiehlt da, nicht alles über einen Kamm zu scheren.
Ich glaube, man muss da unterscheiden. Also wenn man jetzt sich so Arbeit von Thomas Kistner von der Süddeutschen anguckt oder die Arbeit von den Zeitkollegen oder Jens Weinreich oder so, dann ist das auf jeden Fall kritischer als vieles, was auch teilweise im Politikbetrieb abläuft. Aber natürlich, ich meine, Fußball ist Unterhaltung und leider gibt es auch viele Journalisten, die einfach sich als Unterhaltungsjournalisten geben. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man so im Fernsehen mitkriegt. Das, was ich immer sage, ist, dass ich es ein bisschen schade finde, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihre Zuschauer da ein bisschen unterfordern.
Ich finde grundsätzlich, dass es immer schwieriger wird für die Journalisten, richtig kritisch zu arbeiten, wenn man jetzt zum Beispiel über einen Verein dauerhaft berichtet. Die Vereine sehen ihre Fälle dahinschwimmen, was ihre Informationshoheit angeht. Und die Bundesliga ähnelt immer mehr der Premier League, wo wirklich kaum noch Informationen, wo man wirklich kaum noch Informationen bekommt. Und insofern, die Vereine werden auch sehr, sehr hart in puncto Strafen, in puncto, du kriegst kein Interview mehr oder mit dir sprechen wir momentan nicht. Das sind alles Trends, die immer stärker werden, das beobachte ich jetzt auch schon seit 3-4 Jahren, die Arbeit von uns nicht einfacher machen. Und der Weg dorthin, beziehungsweise die Lösung ist natürlich nicht zu sagen, okay, dann bin ich halt weniger kritisch. Also das ist der falsche Weg und ich hoffe, dass viele Leute das ähnlich sehen.
Ja, David Nienhaus führt den Gedanken auch nochmal weiter.
Also das Lustige ist ja, dass man eigentlich von Social Media denken könnte, dass man enger an die Spieler rankommt. Aber es stellt sich immer mehr heraus, dass das das beste Tool ist für Spieler, für Vereine, um sich möglichst abzuschirmen. Man gibt nur noch die Informationen preis, die man auch preisgeben will und alles andere. Ja, mal hier ein Interview, ein kleines, da mal ein kleines. Man sieht das ja in der Berichterstattung von diesem WM-Quartier. Da steht Katrin Müller-Hohenstein vor verschlossenen Türen und kriegt gar keine Gesprächspartner. Ja, das ist eine Entwicklung, die es auf jeden Fall zu beobachten gibt, aber ich finde es teilweise ein bisschen schade, dass das so wenig thematisiert wird, auch von den Journalisten selber. Also, dass halt mal Leute dann auch berichten, wie das ist, wie ihr Arbeitsalltag dann ist. Ich finde, das kommt viel zu kurz.
Klaas Rehse war das natürlich. Ja, habe ich mich vertan. Entschuldigung. Aber er hat natürlich recht, dass eigentlich, wenn die Journalisten selbst der Meinung sind, dass sie zu sehr abgespeist werden durch Social-Media-Einträge oder aber auch durch die Arbeit mit den Presse-Fuzzis, sage ich jetzt mal, dass sie das ja auch ruhig durchaus stärker ja angeben könnten oder auch transparent machen könnten.
Aber das wäre dann unter Umständen ja vielleicht doch schon wieder so ein bisschen zu viel Kritik. Das will vielleicht wieder keiner sehen.
Naja, wir haben es ja nach dem Mertes-Acker-Interview erlebt, dass das überhaupt Thema war.
Ja, das stimmt allerdings. Ja? Ich habe das ja gesehen und ich dachte so, Und dann habe ich aber schon beim ins Bett gehen gedacht so, da wird drüber geredet werden. Und so war es auch. Das fand ich irgendwie sehr spannend.
Schon faszinierend, dass man mehr über so ein Interview danach spricht, als über das Spiel an sich.
Ja. Wie war das Spiel nochmal ausgegangen?
Ich weiß
keine
es nicht.
Ach, so egal. Wir sind ja eine Runde weiter.
Dass wir morgen uns schon das nächste Spiel anschauen werden. Aber eine Idee nehme ich auf jeden Fall mit. Nämlich, ich würde gerne hinterher von einem der Brasilien-Reporter erfahren, wie es denn vor Ort war zu arbeiten, wie die Informationspolitik da war. Dafür muss natürlich erstmal das große Finale gespielt werden, dann am übernächsten Wochenende. Aber da bin ich ganz zuversichtlich. Nee, ist es übernächstes Wochenende? Ja, natürlich.
Ja, am 13.
Dann ist der Zauber schon wieder vorbei.
Und dann laden wir uns danach so einen Brasilien-Reporter ein.
Hierbei.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Donnerstagabend, was mit Medien bei D-Radio Wissen, das gesetzte Medienmagazin.
Ja, wir haben nämlich ein neues Mediengesetz, hier zumindest in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber irgendwie heute Abend ist es beschlossen worden, das neue.
Echt?
Ja.
Gerade?
Ja. Ich habe hier vor irgendwas gerade gefunden, vor 11 Minuten. Also irgendwie heute Abend ist es beschlossen worden, mit Stimmen von Rot-Grün.
Das war nämlich interessant, weil es war eigentlich gestern für die zweite Lesung im Landtag angesetzt worden. Mhm. Und Mensch, Herr Peller, erzählst du mir was Neues hier in der Sendung. Und da ist es nämlich angesetzt worden, zweite Lesung. Und da ist dann das nochmal in die dritte Lesung hinübergeschoben worden, weil aufgrund eines kurzfristigen Änderungsantrags die CDU-Fraktion nochmal eine dritte Lesung haben wollte.
Weil die ja das auch noch lesen mussten. Die haben gesagt, hört mal zu, Rot-Grün plus Piraten, ihr habt das irgendwie uns einen Tag vorher gegeben. Wir müssen uns das erstmal anschauen. Das ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen politisches Geplänkel, gehört auch dazu. Ne? Zögert man nochmal raus, dritte Lesung, muss man nochmal drüber sprechen, nochmal öffentliche Wahrnehmung und so weiter und so fort. Mhm. Aber du kannst ja gerade nochmal verifizieren, ob meine Kurzzeitrecherche stimmt.
Das mache ich auch gerade.
Ja, aber du hast noch kein Ergebnis gefunden.
Nee.
Also ich habe hier...
Aber es ist
vor 36 Minuten eine dpa-Meldung. Mit einem neuen Mediengesetz ist der Weg frei für eine Stiftung zur Förderung des Lokaljournalismus in Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstagabend verabschiedete der Düsseldorfer Landtag das nicht unumstrittene Gesetz der rot-grünen Regierung.
Meine Güte, Herr Pähler, wenn die dpa das sagt und der Herr Pähler das präsentiert, verliest sozusagen, dann stimmt das auch, weil ich hatte mich gefragt, wann denn das ist und dann ist das noch hier reingetrudelt.
Aber lass uns nicht über Formalia sprechen.
Nein, weil die
Content is King.
Die Inhalte sind ultra spannend und eigentlich, wenn man sagt, okay, hier als bundesweites Medienmagazin ist es ja meistens selten, dass wir uns so irgendwie ins Regionale stürzen, aber hier passieren ein paar wirklich spannende Sachen zwischen echt gut und total unglaublich und das schauen wir uns mal an. Herr Peter, was sind so die groben Änderungen, die da auf uns zukommen? Du hast gerade schon diese Stiftung genannt.
Genau.
Was ist das für eine Stiftung, die den ich sag also, jetzt mal, Journalismus schützen soll.
Ja, das ist noch fraglich, ob sie das am Ende wird, ob sie ihn erhalten kann, sozusagen in den kleinen Biotopen. Jedenfalls heißt diese Stiftung, hat einen vielversprechenden Namen, Stiftung für Vielfalt und Partizipation. Mhm. Und Ziel dieser Stiftung ist eben vor allen Dingen die Förderung des lokalen Journalismus. Und das Ganze war aber nicht ganz unumstritten. Das Ziel vielleicht nicht, weil da geht es sozusagen darum, in der lokalen Berichterstattung noch mehr Vielfalt zu ermöglichen, gerade da, wo vielleicht lokale Verlage auch wirtschaftlich immer mehr Druck haben und da Vielfalt wegbricht, weil Redaktionen geschlossen werden oder zusammengelegt werden. Da wollte man was entgegensetzen. In diesem Ziel ist man sich vielleicht einig, aber Streit gab es zum Beispiel auch darum, wie soll das Ganze eigentlich organisiert werden? Zum Beispiel ist es jetzt eben eine Stiftung, die Geld bekommt von der Landesanstalt für Medien, 1,6 Millionen Euro. Und dieses Geld kommt aber eigentlich wiederum aus Rundfunkgebühren, ist also eigentlich quasi öffentliches Geld und die Stiftung ist aber privatrechtlich. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu juristisch, ist auf jeden Fall nochmal ein Streitfaktor und ich bin mir noch nicht sicher, ob das so ganz klar ist. Aber vor allen Dingen soll diese Stiftung halt so Sachen machen wie spezielle Ausbildungsangebote nochmal für junge Journalisten finanzieren. Sie soll so Recherchestipendien vergeben, damit eben Journalisten auch lokale Themen in der Tiefe ja aufbereiten und recherchieren können, was sie sonst vielleicht nicht können. Und dann gibt es noch eine Plattform, so eine Kompetenzplattform. Ich finde, das hört sich alles ein bisschen staatsmännisch getragen an. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
Aber jetzt wird auch mal Stiftungsjournalismus in Deutschland ausprobiert. Finde ich total spannend. Es gibt ja auch noch so ein anderes Projekt, das Korrektiv. Das müssen wir euch auch noch mal vorstellen, was auch so ein Stiftungsgedanken hat ein bisschen, aber wobei das eher ein bisschen anders funktioniert. Auch aus NRW, das schauen wir uns auch noch mal an. Also das finde ich, das ist schon mal sehr spannend.
Genau. Also sozusagen der Aufschlag in die Richtung ist auf jeden Fall vielleicht ein guter, wird sich jetzt aber zeigen, ob das sozusagen nur guter Wille ist oder auch tatsächlich funktioniert. Anderes spannendes Thema finde ich ist ja auch, es war glaube ich auch ein bisschen Aufhänger auch für das neue Landesmediengesetz, Thema Staatsferne. Mhm. Da, es war ja, wenn man so will, der Auftrag eigentlich auch, den das Bundesverfassungsgericht der Politik ins Stammbuch geschrieben hat, am Beispiel sozusagen des ZDF aufgehängt, nämlich die Beanstandung, sind eigentlich zu viele Politiker und staatsnahe Funktionsträger in den Kontrollgremien der Medien. Und das heißt zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen jetzt, dass die Medienkommission, das ist, wenn man so will, das wichtigste Gremium der Landesanstalt für Medien, Aufsichtsgremium, demnächst nur noch 8 von 41 Mitgliedern überhaupt vom Landtag kommen sollen und der Rest eher aus anderen Interessengruppen, um eine möglichst vielfältige Gesellschaft auch abzubilden.
Insgesamt ist dieses Gremium aber auch vergrößert worden. Das ist auch noch ganz interessant. Was ich zum Beispiel auch, was mir noch hier aufgefallen ist, das Thema Netzneutralität.
Ja.
Das ist das erste Mal, dass wirklich die Netzneutralität im Gesetz in Deutschland sozusagen auf Landesebene verankert worden ist und dass wirklich die Medienwächter beauftragt sind, die Netzneutralität zu schützen. Das war ein wichtiges Anliegen von der Piratenpartei. Und ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen gefragt, Netzneutralität, ein globales Netz auf Landesebene, macht das überhaupt Sinn? Und da habe ich mit einem Kollegen drüber gesprochen und der meinte so, ja, ist doch, stell dir mal vor, das machen ganz viele Bundesländer und wenn es dann tatsächlich auf Bundesebene, dann kann man A, den Bund beeinflussen, sozusagen hier, ihr könnt nichts gegen die Netzneutralität machen, weil auf Landesebene ist das bei uns A verankert und B, wenn es dann um Diskussionen im Bundesrat kommt, wenn dann Bundesgesetze noch mit Thema werden, da ist das natürlich auch nochmal ein wichtiges Signal, wenn in den Ländern überall Netzneutralität wirklich verankert ist. Und in NRW ist das mit dem neuen Mediengesetz jetzt der Fall.
Was auch verankert ist, das finde ich vielleicht als letztes Thema auch noch sehr spannend, oder als vorletztes, weil ich glaube, haben wir noch zwei. Es wird unter Umständen eine private Hörfunkkette geben können, also eine landesweite private Hörfunkkette.
Eine weitere.
Das heißt auch, dass sozusagen freie oder noch zur Verfügung stehende UKW-Frequenzen überhaupt nicht mehr an öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten vergeben werden, sondern die wären sozusagen schon da für die Grundversorgung, alles okay sozusagen. Und vielleicht demnächst dann eben bald eine weitere landesweite private Hörfunkkette. Schauen wir mal, ne?
Das ist wirklich interessant und was glaube ich jetzt so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, war eigentlich, dass dieser Gesetzesentwurf schon sehr lange in der Schublade lag. Es wurde zum Beispiel auch über viele Details diskutiert, zum Beispiel wie über den Bürgerfunk in Nordrhein-Westfalen umgegangen wird, die Bürgerfunkgruppen. Es ist nämlich so in Nordrhein-Westfalen, dass die Privatsender, die Lokalradios, immer ein bestimmtes Zeitkontingent dann den Bürgern übergeben. Seit, ich glaube 2008, 2009 war das immer 21 Uhr der Fall. Die Grünen haben sich vor allen Dingen gewünscht, dass es auf 18 Uhr vorverlegt worden ist und man hat sich jetzt auf 20 Uhr geeinigt. Und dann war das so, dass in dem Gesetzentwurf der Landesregierung tatsächlich überhaupt nicht die Zeitenanpassung Thema war. Aber jetzt am Montag ist da nochmal ein Änderungsantrag reingeflattert mit einigen verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel, dass der Bürgerfunk auf 20 Uhr geschoben wird. Da hat man sich also dann irgendwie geeinigt. Und die Sache war, dass da nochmal auch andere Themen aufgeploppt sind, die überrascht waren und anscheinend, glaubt man der Opposition, vorher nicht diskutiert worden sind. Wie zum Beispiel, wenn es um die Zukunft des Direktors der Landesanstalt für Medien geht. Die Landesanstalt für Medien muss sich auch auf neue Angaben oder neue Aufgaben einstellen jetzt mit diesem Gesetz, ne, Herr Päder?
Genau, und zwar zum Beispiel ist das Thema Aufsicht über Internetangebote dazugekommen. Das hat vorher, warum auch immer, die Bezirksregierung Düsseldorf für das Land NRW wahrgenommen, wird also sozusagen jetzt auf die staatliche Einrichtung übertragen, die auch dann eben für Medienthemen zuständig ist. Und die LFM soll auch eine neue Internetplattform schaffen bzw. fördern. Da ist man auch wieder beim Thema Bürgermedien, die dann eben alle Bürgermedien in NRW bündelt,
das
zum
ist,
Beispiel.
Das ist eigentlich auch spannend, dass Telemedien von der Landesanstalt für Rundfunk dann auch für Medien beaufsichtigt werden, die ja eigentlich eher Rundfunk beaufsichtigen. Das ist interessant, dass sich das so ein bisschen wandelt und ja, das ist auch so die große Frage generell, wie geht man mit Landesmedienanstalten in Zeiten des Netzes um? Und also das ist eine interessante Perspektive, die sich hier auftut. Was aber auch interessant ist, tatsächlich, ich habe es gerade schon angedeutet, dass in dieses Gesetz reingeschrieben worden ist, dass der aktuelle Chef von der Landesmedienanstalt sich nicht zu Wiederwahl stellen kann.
Naja, es stand zwar nicht, dass Herr Brautmeier jetzt nicht mehr wieder werden darf,
aber irgendwie stand es doch drin. Denn auf einmal steht drin, dass es eine Anforderung für den Direktor gibt, nämlich er muss ein Volljurist sein. Er muss also fähig sein, das Richteramt auszuüben, also sprich Volljurist sein. Mhm. Und da habe ich mal in der Biografie nachgeschaut beim Dr. Brautmeier.
Der ist irgendwas mit Medien, irgendwas Buntes bestimmt.
Ja, Historiker ist
ja,
der.
Ja, siehst du.
Bin ich ja auch. Und die Geschichte ist eigentlich, dass das komisch ist, oder? Also wenn die Landesregierung was in ein Gesetz reinschreibt, dass der amtierende Direktor das eigentlich das Amt nicht wahrnehmen kann und in 2 Jahren würde die nächste Amtsperiode starten.
Also entweder versehen von irgendeinem Landesbeamten, der das Gesetz geschrieben hat, der Jurist ist und doch auch Juristen, wir können ja alles. Glaube ich aber irgendwie nicht. Also da werden die sich schon was bei gedacht haben. Denen wird doch aufgefallen sein, dass der jetzige LFM-Direktor, der ist der in der Kritik gewesen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, dass der dann nicht mehr weiter dieses Amt innehaben kann.
Tja, man weiß es nicht.
Ich habe eine Vermutung.
Die wäre?
Ich glaube, dass die LFM insgesamt mit den neuen Aufgaben ja durchaus mächtiger wird und dass das eine gute Gelegenheit ist, das Amt nochmal neu zu besetzen. Weil ist es doch so, dass Herr Brautmeier müsste doch eigentlich auch noch aus der schwarz-gelben Zeit stammen, oder? Ach, das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel Kaffeesatzleserei.
Was auf jeden Fall stimmt, die Opposition, also die CDU hat dann zum Beispiel, das habe ich mir dann gestern noch nochmal angeschaut, die Diskussion im Landtag, die haben tatsächlich auch gesagt, dass sie sich... dass er als ein sehr guter Direktor aufgefallen ist, aber auch als ein kritischer Geist und vielleicht halt ein zu kritischer Geist für die Landesregierung oder so.
Ja,
man weiß
unbequem.
Es nicht.
Man weiß es nicht.
Ihr seht, in diesem Mediengesetz in Nordrhein-Westfalen stecken viele Themen drin, die auch wahrscheinlich auf andere Bundesländer zukommen werden, die das zum Teil schon umgesetzt haben, zum Teil aber auch noch nicht. Und wir wollen das in den nächsten Wochen nochmal vertiefen, genauso wie auch das Google-Thema, Verlage versus Google, Leistungsschutzrecht, was ja am Anfang der halben Stunde schon aufgeploppt ist. Und da ist also gerade sehr viel Spannung drin und da gibt es ja so viele Facetten. Und das lassen wir uns dann einfach erklären. Die Facetten werden wir in den nächsten Wochen schön ausschlachten. Das versprechen wir euch an dieser Stelle schon mal. Weil ich glaube, bei so vielen Meinungen ist es gut, wenn man die einfach schön vielfältig darstellt. Und den Luxus leisten wir uns dann hier bei Was mit Medien. Und Herr Päder, ich glaube, ein großes Sommerloch wird da nicht auf uns zukommen.
Da habe ich überhaupt gar keine Sorge, dass das passieren wird.
Und das Schöne ist, in diesem Sommer werden auch noch schöne neue journalistische Projekte auf uns zukommen. Und welche das sind, das klären wir gleich hier bei Was mit Medien, die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Das neugierige Medienmagazin.
Daniel. Darf ich es sagen?
Natürlich. Du hast es, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gesagt.
Ich glaube auch. Deswegen sage ich es jetzt voller Inbrunst. Es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
In unserem Medienmagazin stellen wir euch ja gerne neue Projekte im Journalismus vor. Eine Gruppe von jungen Journalisten haben jetzt nämlich ein Webprojekt gestartet, was wir sehr spannend finden. Und es geht nicht um die Krautreporter.
Nein, ganz und gar nicht. Obwohl, wenn man so den einen oder anderen Satz so aus der Selbstbeschreibung so lesen würde, vordergründig, könnte man denken, das habe ich doch schon mal gelesen. Ist es aber nicht. Es geht um Go Deeper. Und da geht es darum, tiefgründigen, unabhängigen und leserfinanzierten Journalismus im Netz zu bieten.
Und so, um euch einen kleinen Hinweis zu geben, es ist so, dass die Artikel durch die Leser vorfinanziert werden. Wie das Ganze aber wirklich funktioniert und was genau die Idee dahinter ist, das weiß Philipp Mertes. Er ist einer mit der Macher von Go Deeper und jetzt bei uns zu Gast. Philipp, schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen
Sehr
Dank.
Sehr gerne.
Du hast schon eigentlich jetzt ein bisschen schon gehört, was wir schon über das Projekt wissen. Und wenn man auf die Seite geht, kann man eigentlich so sagen, ihr seid schon so eine Art journalistisches Startup, oder?
Absolut, ja. Die Bezeichnung Startup trifft sehr, sehr gut auf uns zu. Wir arbeiten wie ein Startup, wir sind strukturiert wie ein Startup. Und da gebe ich dir vollkommen recht, du hast vollkommen recht, ja.
Dann lass uns doch mal vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, was ihr eigentlich genau macht und vorhabt und wie Deeper funktioniert. Also ich habe vorhin ja so ein bisschen gesagt, auf dem ersten Blick kann man vielleicht denken, Krautreporter hat man schon mal gehört, aber es ist ja doch irgendwie anders.
Genau, also es ist in sehr, sehr vielen Punkten anders, obwohl natürlich gewisse Parallelen nicht von der Hand zu weisen sind. Und der wohl entscheidendste Faktor, der bei uns anders ist, ist, dass wir ein journalistisches Projekt sind, das aus der Sicht des Lesers entstanden ist. Bei uns haben sich keine großen Journalisten, keine großen Verlagshäuser zusammengetan, um was Schönes zu schaffen, sondern wir sind wirklich ein Startup, das aus der Sicht des Lesers geboren wurde, das aus der Not auch in gewisser Weise der Leser geboren wurde und das Projekt aus Lesersicht angehen möchte.
Also weil ihr selber die Leser wart?
Wir waren selber die Leser. Wir sind auch heute noch leidenschaftliche Leser. Ich zum Beispiel freue mich jeden Montagmorgen, wenn die Wirtschaftswoche bei mir im Briefkasten erscheint. Und es gibt unheimlich schöne Projekte dort draußen. Aber wir sehen da Potenziale. Wir sehen Potenziale, die wir einfach verbessern können und die wollen wir ausschöpfen.
Und wie macht ihr das?
Ja, also unsere Idee auf drei Adjektive heruntergebrochen könnte derart lauten. Wir wollen innovativ sein, wir wollen tiefgründigen Journalismus bieten und das Ganze unabhängig. Ihr habt es vorhin schon im Slogan angesprochen. Das sind jetzt natürlich sehr, sehr schöne Marketingfloskeln. Was es damit auf sich hat, kann ich gerne nochmal erklären. Und das wohl wichtigste Kriterium bei uns ist, dass wir einfach innovativen, digitalen Journalismus bieten wollen. Die Betonung lag dabei auf digital. Das bedeutet, wir wollen nicht reine Artikel im PDF-Format online stellen, reine journalistische Artikel online stellen. Das ist im Prinzip nicht die wirkliche Herausforderung, der wir uns gegenübergesetzt sehen, sondern wir wollen das Ganze wirklich digital aufbereiten und da was sehr, sehr Schönes, ein digitales Leseerlebnis für den Leser kreieren, ja, für den er wirklich zu zahlen bereit ist. Wir müssen einen Mehrwert schaffen, um diese harte Paywall, die wir aufgrund der Unabhängigkeit natürlich auch haben, wirklich auch zu überwinden.
Mach uns doch mal ein Beispiel. Also ein Thema, das ihr aufbereiten möchtet, wie würde das sozusagen innovativ bei euch dann wahrgenommen werden können?
Ja, genau. In Deutschland gab es in den letzten Jahren vereinzelt sehr, sehr schöne Projekte. Ich erinnere mich als leidenschaftlicher Radfahrer da zum Beispiel an ein Projekt zum 100-jährigen Bestehen der Tour de France, das auch die Geschichte der Tour de France sehr, sehr schön aufbereitet hat. Ihr kennt es sicherlich, also, oder auch viele Hörer werden es kennen. Und so ähnlich soll es bei uns auch aussehen. Wenn ihr auf unsere Seite www.godeeper.com drauf geht, werdet ihr sehen, wir haben da so einen kleinen Dummy mal vorbereitet. Der Dummy ist jetzt noch nicht vollendet. Er ist noch relativ rudimentär, aber da wird wirklich was sehr, sehr Schönes geschaffen. Wir haben die Möglichkeit im Digitalen, durch Videos, durch Infografiken und auch Bilder natürlich wirklich einen großen Mehrwert zu schaffen. Wir wollen die Geschichte aus einer anderen Sicht erzählen, wir wollen eine lange Geschichte erzählen und wir wollen sie vor allen Dingen auch so erzählen, dass sie dem Leser im Kopf bleibt und ihn berührt.
Und das vom Prozedere ist so, dass die Journalisten ja nach wie vor, wenn sie eine Idee haben, das auch dann tatsächlich selbst vorschlagen. Aber dann sagt ihr nicht einfach so redaktionell, schöne Idee machen wir, sondern das hat auch ein bisschen was mit dem Votum der Leser zu tun oder der Leute, die sich das konsumieren wollen. Die stimmen nicht ab oder beziehungsweise eigentlich schon, indem sie dann halt darüber abstimmen, ob sie Geld geben oder nicht. Wie funktioniert dieses Prinzip?
Genau.
Weil das unterscheidet euch ja deutlich von anderen Seiten.
Genau. Wir greifen auf Elemente des Crowdfunding zurück. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber wir sehen uns nicht primär als Crowdfunding-Plattform. Wenn jetzt der ein oder andere Leser uns hier hört und denkt, was der Junge da erzählt, das klingt wirklich sehr, sehr schön, klingt sehr gut und auf die Seite geht, einen schönen Artikel entdeckt, der ihm gefällt, dann kann er den für 1 Euro unterstützen. in dem Moment, in dem er ihn unterstützt, geht quasi, ja, wird quasi die, arbeiten wir auf die Finanzierungsschwelle hin. Und sobald die Finanzierungsschwelle erreicht wird, macht sich der Journalist an die Arbeit. Und sobald der Artikel, der Text geschrieben ist, sobald die Recherchearbeit beendet wurde, dann kommt unser Part von Go Deeper. Und zwar, wir haben ein großes Team aus Grafikdesigner, sehr, sehr talentierte Leute, Grafik- und UX-Designer. Und sie werden aus dem Text, aus dem reinen Text, ein wirklich digitales Leseerlebnis herstellen und da was sehr, sehr Schönes kreieren.
Das ist eigentlich wirklich auch spannend, wenn man zum Beispiel guckt. Aktuell sind schon zwei Artikelvorschläge da, die auch tatsächlich in der Finanzierungszeit sind. Ein Projekt heißt im Stellvertreterkrieg gefangen oder ein anderes aus dem Bereich Gesellschaft, organisiertes Battlen, raubt Senegal die Zukunft. Sind das jetzt sehr prototypische Themen für die Recherche? So in welche Richtung wollt ihr da gehen?
Genau, also unsere Plattform ist, was die Themenauswahl angeht, vollkommen offen. Also bei uns hat jedes Thema eine Chance, auch vielleicht Themen, die in der Tagespresse oder auch in den großen Magazinen nicht unbedingt den Weg ins Magazin finden würden. Wir wollen wirklich eine offene Plattform sein, bei der der Autor vorschlägt, über was er gerne schreiben möchte und da die Plattform auch bieten.
Jetzt müssen wir auch mal fragen, wie läuft's?
Wie läuft's, ja? Im Sinne von, als Autor registrierst du dich oder beziehungsweise meldest du dich bei uns derzeit und wir werden da so, ja, mal schauen, kann der Autor wirklich qualitativ hochwertigen Journalismus leisten? Wir werden da so ein kurzes Screening durchführen und sobald das positiv ausfällt, dann werden wir dich quasi freischalten. Wir werden deinen Artikelvorschlag, den du einstellst, zur Finanzierung ausschreiben. Und der Finanzierungszeitraum beträgt 60 Tage und während dieser 60 Tage gilt es natürlich dann, die entsprechenden Euros zu sammeln.
Ah, das finde ich spannend. Ne? Also passen ja auch für unsere Zielgruppe. Also nicht nur Leute, die sagen, ich möchte hier tollen Inhalt konsumieren oder so, sondern auch ihr sucht auch tatsächlich Autoren.
Genau. Ihr seht es auf unserer Seite. Wir haben derzeit zwei wirklich sehr, sehr talentierte junge Journalistinnen auf unserer Seite drauf. Und wir wollen eine Plattform sein, in der jeder eine Chance hat. Wir haben es mitbekommen in Gesprächen mit vielen Journalisten, dass die Einstiegshürde doch sehr, sehr groß ist im Journalismus, wirklich auch in die großen Magazine reinzukommen. Und da wollen wir auch, ja, die Plattform sein, die jungen, aufstrebenden Journalisten die Möglichkeit gibt, rauszukommen.
Nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Wer ist euer Team? Also was seid ihr für ein Haufen? Ja, also muss jetzt hier nicht jeden Lebenslauf runterbeten, aber so eine generelle Idee geben, wo ihr herkommt, wo ihr euch zusammenfindet.
Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, denn die muss ich auch sehr differenziert beantworten. Wir sind ein Team aus 6 jungen Herren. Es ist Armin Eichhorn, er sitzt in Berlin, sitzt, lebt und wohnt in Berlin. Sascha Steinburg, er ebenfalls aus Berlin. Stefan Max, er sitzt in Saarbrücken und ich bin Philipp Mertes. Ich wohne und lebe in Göttingen. Und ja, das lässt schon so etwas den Startup oder den Arbeitsalltag von uns erkennen. Denn wir haben kein wirklich gebundenes Büro, keinen Ort, an dem wir oder von dem aus wir unsere Arbeit verrichten, sondern wir arbeiten wirklich ortsversetzt, unabhängig, haben da natürlich mit den digitalen Möglichkeiten sehr, sehr viele Chancen, wie wir uns an einem Ort zusammenfinden können. Und ja.
Herr Penner, weißt du was? Lass uns mal eben kurz in die Ecke gehen.
Ja.
Kurz über das Gespräch sprechen.
Ja.
Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Jetzt hat Philipp stellt uns hier das Projekt vor und er hat uns noch nicht darüber gemeckert, was die anderen schlecht machen, weil es, wie sie das machen, muss ja eigentlich auch eine Idee dahinter stecken, Bedürfnis sein, was anders zu machen, eine Lösung zu finden. Das haben wir ja bei anderen Projekten in jüngster Zeit, sage ich mal, anders erlebt. Spannend, oder?
Das kann
oder?
Man so sagen. Wir könnten Philipp ja fragen.
Sehr gerne. Ja, wir bei Deeper sehen nicht unbedingt, dass der Journalismus, der derzeit aktuell da draußen betrieben wird, dass der unbedingt schlecht ist. Wir lesen alle sehr, sehr gerne. Wir sind leidenschaftliche Leser. Ich habe es vorhin angedeutet. Ich zum Beispiel bin Abonnent der Welt Digital und freue mich jeden Montag auf die Wirtschaftswoche, die in meinem Briefkasten schlummert. Wir denken nicht, dass der Journalismus schlecht ist. Er hat natürlich gewisse Finanzierungsschwierigkeiten, die Krise der Medien oder insbesondere auch die Krise des Journalismus. Aber Fakt ist, wir sehen einfach Potenziale und diese Potenziale wollen wir ausschöpfen. Wir haben vor ungefähr 10 Jahren damit begonnen, unsere eigenen Websites zu programmieren und seither hoffen wir, dass wir da auch wirklich bunteren Journalismus im Internet erleben können. Wir haben so viele Möglichkeiten und die gilt es einfach zu erschöpfen. Und das ist unser Ziel, das ist unsere große Vision. Und da natürlich das Modell, das wir derzeit fahren, erscheint uns da sehr, sehr geeignet für.
Kann man, habt ihr für euch selbst jetzt mal jenseits der konkreten Artikelvorschläge, die auch schon zurzeit auf eurer Seite sind, habt ihr so ein Ziel definiert, bis wann ihr sagt, bis dahin müssen wir das Projekt aber mal so richtig ins Rollen gebracht haben? Oder sagt ihr einfach, wir lassen es mal laufen und gucken, was passiert?
Wir sind natürlich sehr, sehr ambitioniert, sonst würden wir das Projekt nicht betreiben. Wir haben ganz klar Ziele und unser erstes Ziel wird es natürlich sein, innerhalb der nächsten Wochen noch eine größere Bekanntheit zu erreichen, die Seitenaufrufe auf unserer Seite nochmal bedeutend zu steigern und wie jetzt gerade auch in Medien darüber zu sprechen und einfach das Wort zu teilen. Und das ist natürlich eines der ganz großen Ziele. Darüber hinausgehend werden wir in den nächsten Tagen weitere Autoren auf unserer Seite freischalten. Wir haben sehr, sehr schöne Artikelvorschläge, auch mit aktuellem Bezug. Eins zum Beispiel zum Thema Crystal Meth, was ja jetzt immer wieder in den Nachrichten heute auch insbesondere erschienen ist. Und und ansonsten natürlich unser großes Ziel, das Funding der ersten beiden Artikel zu erreichen.
Das sollte zu schaffen sein, oder Herr Pähler?
Ich denke schon.
Hast du schon ein Thema dir ausgesucht, was du eventuell funden möchtest?
Ich habe ja nur zwei zur Auswahl.
Ja.
Ich weiß, vielleicht bei zwei muss ich mich ja noch nicht mal entscheiden. Da könnte ich ja beide machen.
Ja, komm, Herr Pähler.
Oder?
Mache ich auch.
Wie mache ich das einfach hier? Klicken und mit Kreditkarte oder wie läuft das? PayPal? Oder?
Nein, viel einfacher noch. Keine Kreditkarte. Wir rechnen nur mit PayPal ab. Aber da wird sich in der nächsten Zeit auch nochmal was ändern. Wir arbeiten daran, auch noch weitere Payment Provider auf die Seite draufzunehmen. Und im Optimalfall wirst du in mehreren Wochen auch mit anderen Bezahlmethoden bezahlen können.
Wir schauen da nochmal drauf. Philipp Mertes von Go Deeper war das. Er hat uns das Projekt vorgestellt, was eine Truppe von sechs Leuten auf die Beine stellt, um einen etwas anderen Journalismus mitzubringen und auf jeden Fall mal auszuprobieren, wie das mit der Vorfinanzierung funktioniert. Und den Link dazu, den findet ihr auch auf dradiowissen.de, wenn ihr dann auf die aktuelle Sendung Eine Stunde was mit Medien geht. Da könnt ihr dann auch godeeper.com nochmal direkt verlinkt finden, damit es schön bequem für euch ist. Möchtest du noch was sagen, Herr Pähler?
Nein, dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich GoDeeper viel Erfolg wünsche. Das meine ich sehr ernst.
Vielen Dank.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.
Das hinter die Kulissen blickende Medienmagazin.
Ja, und wir machen heute, weil es ja auch so schön sommerlich ist, machen wir auch so einen sommerlichen hinter die Kulissenblick zu unserer, wie darf man das sagen, Silicon Valley Hot Summer Korrespondentin in Kalifornien?
Ja, Britta Wedeling habt ihr ja vor einigen Wochen hier bei uns kennengelernt. Sie ist jetzt in dieser Woche ganz offiziell ihren Job angetreten als Handelsblatt-Korrespondentin in San Francisco. Aber wie sieht so der Alltag eines Korrespondenten rund um das Silicon Valley aus? Und das wird sie uns ja ab heute regelmäßig berichten. Und zwar werden wir mit ihr ein akustisches Tagebuch führen und wir rufen sie dazu einfach an.
Ja, dann machen wir das doch mal.
Erledigt, habe ich schon vorgewählt und sie ist auch schon am Telefon. Hallo Britta, bei dir müssen wir jetzt sagen guten Morgen.
Guten Mittag, es ist hier 11:30. Ich bin noch kurz vor meinem Mittagessen, genau. Aber die Sonne ist schön, es ist ein traumhaftes Wetter, insofern passt das mit dem Summer whatsoever ganz gut.
Damit kannst du uns heute nicht neidisch machen mit dem schönen Wetter, das haben wir hier fast auch, das ist ganz fantastisch.
Es ist total toll, ja, der Himmel ist blau, es geht ein leichter Wind, die Menschen sehen gut aus und sind alle gut gelaunt, wie man sich das so vorstellt. Nein, es ist tatsächlich schönes Wetter, der Wind ist hin und wieder sehr kalt.
Herr Pähler hat auch gleich ganz wichtige Fragen, die man so in der ersten Woche stellen muss. Herr Pähler, willst du mal kurz deinen Fragebogen loswerden?
Ja, ich wollte auf jeden Fall schon mal wissen, seit wann bist du genau jetzt da?
Seit dem 19. Juni.
Hast du schon eine eigene Wohnung?
Nein, es ist ein Grauen, hier eine Wohnung zu finden. Ich wohne erst tatsächlich hier bis Ende Juli über Airbnb. Soll ich die Antworten kurz beantworten? Soll ich kurz antworten, so wie im Fragen? Okay. Gut.
Nein, du kannst so viel antworten, wie du willst. Wir sagen schon Stopp, wenn es uns reicht.
Okay. Eine wichtige Sache, die mir sofort aufgefallen ist, der Hoodie ist out.
Okay. Kann das an den Temperaturen liegen?
Sofern er überhaupt jemals in war. Ich bin hier tatsächlich ich mit meinem Hoodie. Ich komme aus Deutschland, denke Hoodie und so weiter. Passt natürlich zu jedem Anlass. Ich habe hier in keinem der Viertel, in denen ich bisher war, und ich war in sehr vielen, unter anderem auch in der Mission, im Castro und hier auch in Lower Haight, wo ich wohne, da ist niemand mit einem Hoodie rum.
Was tragen die Leute denn stattdessen?
Eine Tüte Gras.
Okay. Das auch, tatsächlich. Hier weht immer ein leichtes Lüftchen. Nein, in einigen Bezirken tatsächlich sitzen Leute auch draußen und rauchen eine Tüte. Ansonsten ist es eher so ganz bunt. Einige haben so den typischen Hipster-Look mit enger Hose, weißem Pulli oder Holzfällerhemd von Opa. Kleine enge Schüchen, natürlich Sonnenbrille obligatorischerweise in mehrfach Farbverspiegelung. Es ist ganz aufregend.
Und dein erster Eindruck, was hat dich auch vielleicht inhaltlich am meisten bisher überrascht?
war tatsächlich überrascht. Ich hatte mir das erhofft, dass es so sein würde, aber ich war überrascht davon, wie unkompliziert man hier Leute kennenlernt. Ich war in der letzten Woche auf einer Party von Bekannten von mir, die ein Startup hier haben. Mesosphere heißt es. Und auf der Party trifft man da Leute von Twitter, von Facebook. Und in einem meiner Gespräche stand ich so einem wuseligen Typen mit braunen Augen gegenüber. Ich hatte schon zwei von den lustigen Cocktails getrunken, die dort fabrizierten. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe erzählt, dass ich als Korrespondentin jetzt hier bin und über Technologie schreibe. Da meinte er dann zu mir, oh, das ist ja klasse. Wunderbar, da können wir ja vielleicht uns mal treffen und über Startups reden. Und er gab mir dann seine E-Mail-Adresse bzw. tippte die in mein Handy ein und ich sehe nur Zack. Und später stellt sich heraus, das war Zack Vogue, der Mann von Marissa Mayer.
So einfach ist cool. Das. Da hast du ja schon in der ersten Woche gleich mal den Kontaktkarten-Bingo Jackpot geknackt. Und wie Britta das in der zweiten Woche toppen wird, das verrät sie uns dann nächste Woche hier bei Was mit Medien. Bis nächste Woche, Britta.
Bis nächste Woche, tschüss.
Herr Peller.
Ja, Daniel.
Wir hören uns dann auch wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.